SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Die alte Baumwollspinnerei in St. Ingbert. Über 140 Jahre alt ist das Gebäude mitten in der Stadt. Das kennen Sie sicherlich. Seit vielen Jahren steht das leer und endlich liegt das Projekt Baumwollspinnerei. Eine lange Historie hat es laut Stadt im Zeit- und Kostenplan. Da soll nämlich einiges passieren. Unter anderem große Teile des Rathauses und der Stadtverwaltung sollen dort einziehen. Über den genauen Plan und auch über die Geschichte dieses Projektes, das schon oft kurz vorm Scheitern stand, wurde gestern im Stadtrat informiert. SR3-Reporter Aaron Klein war dabei und dröselt nochmal die ganze Geschichte der Baumwollspinnerei für uns auf.
Genau, angefangen hat das Ganze nämlich vor fast 20 Jahren. 2007 hat der Stadtrat beschlossen, das Albert-Weisgerber-Museum in die Baumwollspinnerei zu verlagern. Dafür wurde ein Teil des Gebäudes gekauft von einer Privatperson. Und auch da gab es schon extrem viel hin und her mit dem Eigentümer. 2013 dann wurde zum ersten Mal mit dem Bau begonnen. Ein Jahr später gab es den ersten Baustopp. Der zweite Baustopp folgte 4 Jahre später, auch wieder wegen Streitereien mit dem Eigentümer. Dann stand die Baustelle erstmal knapp 5 Jahre lang still. Mittlerweile sind wir im Jahr 2022. Da hatte die Stadt plötzlich ein sehr großes Problem, und zwar die Fördermittel, die schon für die Baumwollspinnerei bewilligt waren. Damit die nicht zurückgezahlt werden mussten, musste weitergemacht werden. Mhm. Also gab es ein neues Konzept. Albert-Weisgerber-Museum und eben große Teile der Stadt Verwaltung sollten in die Spinnerei umziehen. Das Projekt heißt seitdem Baumwollspinnerei mit Vernunft. Mittlerweile ist das Gebäude dann auch entkernt. Im Januar sollen die Bauarbeiten dann endlich richtig losgehen, und der Projektleiter im Rathaus, Martin Ruck, der sagt, so ziemlich zum ersten Mal seit fast 20 Jahren liege man im Zeitplan und auch im Kostenplan, und mit dem Projekt, wie es jetzt anläuft, schlage man auch im Rathaus mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Warum das?
Na, zum einen, wenn das Projekt jetzt nochmal scheitern sollte, wenn in der Baumwollspinnerei nichts gebaut wird und das Ding weiter brach liegt, müsste die Stadt allein an Fördermitteln Stand jetzt über 10 Millionen Euro zurückzahlen. Zum anderen, dadurch, dass große Teile der Stadtverwaltung dahin umziehen sollen, spart man sich eine Sanierung des aktuellen Rathauses. Das ist nämlich über 50 Jahre alt und noch ziemlich original. Das wurde noch nie kernsaniert. Da sind große Teile der Haustechnik, der Brandschutzanlagen, der Fenster, der Decken, alles noch original. Und bei den 6 Außenstellen des Rathauses sieht es auch nicht viel besser aus.
In St. Ingbert scheint also, wenn man dir so zuhört, Ruhe und Ordnung in das Projekt Baumwollspinnerei zu kommen. Aber jetzt mal, woran hing's denn? Warum hat das denn jahrelang nicht geklappt und jetzt klappt's?
Naja, ein ganz großes Problem gerade der Anfangszeit war wohl, es gab 2 Eigentümer. Zum einen die Stadt, zum anderen der private Eigentümer, der auch noch lange große Anteile hatte. Da wurde und wird der Schwarze Peter immer wieder hin und her geschoben. Jetzt gehört das Gelände komplett der Stadt, und Stadtpressesprecher Florian Jung fasst den Stand jetzt auch ganz gut zusammen.
Also es ist wie im privaten Leben, ne? Wenn nur einer eine Entscheidung treffen muss, ist das deutlich einfacher, wie 2 Entscheidungen unter einen Hut zu bringen.
Gewollt war das Projekt im Stadtrat übrigens von Anfang an. Die meisten Beschlüsse wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen.
Und gibt es jetzt noch Gegner von dem Projekt?
Ja, die gibt es. Die Freien Wähler im Stadtrat, übrigens unter Vorsitz von Ex-Oberbürgermeister Hans Wagner, und die AfD schießen weiter dagegen. Die Fördermittel, die würden nicht richtig verwendet. Das jetzige Rathaus am Markt sollte erhalten bleiben und im laufenden Betrieb saniert werden. Aber dazu nochmal Stadtpressesprecher Florian Jung.
Würde man das Gebäude hier sanieren, kämen auch mehr Kosten dazu. Das bedeutet, die Verwaltung müsste umziehen. Also Auszug, Einzug, Miete, mindestens 3 Jahre und dann wieder Umzug. Das sind auch Kosten in mehrere Millionenhöhe.
Also nach knapp 20 Jahren Diskussion gibt es jetzt einen finalen Plan. Es gibt einen Baubeginn, es gibt einen Termin, die Gelder sind da oder auf dem Weg. Und das Problem des maroden aktuellen Rathauses wird auch noch gelöst dabei, wenn der Zeitplan jetzt eingehalten werden kann.
Vielen Dank, Aaron Klein. Die alte Baumwollspinnerei in St. Ingbert, so ein bisschen wie so eine Soap oder so eine Telenovela, die man seit 20 Jahren im Fernsehen begutachten kann oder bei uns im Radio hören kann, sieht aber so aus, als hätte sie bald ein Happy End. Wim Wenders, einer der ganz großen deutschen Regisseure. Buena Vista Social Club oder Himmel über Berlin. Oder vielleicht kennen Sie den Dokumentarfilm über Papst Franziskus, der kam ja vor ein paar Jahren raus. Das sind alles Filme von Wenders. Seit knapp 60 Jahren macht er schon Filme. Gestern hat er sein Lebenswerk bekommen oder für sein Lebenswerk den großen deutsch-französischen Medienpreis. Für die Mitglieder und Partner des DFJP, zu den federführend auch der Saarländische Rundfunk gehört, ist Wenders Werk ein bedeutender Beitrag zur jüngeren europäischen Kulturgeschichte, hieß es. Mehr zu Wenders und den weiteren Preisträgern von Caroline Düller aus Paris.
Da habe ich erstmal geschluckt und habe gedacht, das ist schön,
sagt Regisseur Wim Wenders über seinen großen deutsch-französischen Medienpreis. Die Freundschaft zwischen beiden Ländern habe ihn selbst und auch sein Werk entscheidend geprägt.
Ich erinnere mich noch, ich bin auf eigener Faust in Düsseldorf in den Zug gestiegen, um nach Bonn zu fahren, um de Gaulle und Adenauer sehen zu dürfen. Und deren Handshake war für mich ein ganz großes Ereignis in meinem Leben. Dieser legendäre Händedruck der beiden, und das hat auf eine wunderbare Weise mir gezeigt, dass man über den Schatten der Geschichte springen kann, und da wollte ich dabei sein.
Zugleich mahnte Wenders, dass diese Geschichte eine Verantwortung mit sich bringe, der sich auch Medienschaffende stellen müssten. Viele der ausgezeichneten Beiträge können als Teil dieser Auseinandersetzung betrachtet werden. Sie greifen Fragestellungen zur politischen Entwicklung in Europa auf, etwa zu Antisemitismus und Rechtsextremismus. Manche mit greifbaren Folgen. Die Korrektivrecherche zum Geheimtreffen von AfD-Politikern und Neonazis in Potsdam brachte Millionen Menschen gegen die extreme Rechte auf die Straße. Diese Recherche habe für Korrektiv viel verändert, sagt die stellvertretende Chefredakteurin Annette Dovideit.
Zum Beispiel, dass wir jetzt viel mehr als politische Akteure wahrgenommen werden, obwohl wir es gar nicht sind, nicht sein wollen. Wir sind einfach genau wie vorher nüchterne Berichterstatter.
Insofern gehe es nicht darum und könne es nicht darum gehen, mit der Berichterstattung etwa auf das Wahlverhalten von Menschen einzuwirken, findet Korrektivreporterin Gabriela Keller.
Man hat als Journalist ja früher immer gedacht, wir müssen ihnen erklären, wie rechtsextrem die sind, und dann wählen die nicht mehr. Und inzwischen wissen wir ja, dass zumindest ein Teil der Wähler die eben wählen, weil sie so rechtsextrem sind. Was mir wichtig ist, ist, dass das auf dem Tisch liegt und dass hinterher nicht gesagt werden kann, ja, davon hatten wir doch keine Ahnung. Nein, das wissen wir jetzt.
Gesellschaftliche Veränderungen beschreiben, verstehen, hinterfragen und gleichzeitig dem Leser die Bewertung überlassen. Diesem Anspruch ist Zeitjournalist Matthias Krupa gefolgt. In seinem Artikel »Es ist jetzt eine andere Angst« geht er der Frage nach, weshalb die Nazijäger Serge und Beate Klaasfeld heute den rechtsnationalen Rassemblement National nicht mehr als antisemitische Partei betrachten und deshalb nicht mehr als Gefahr für die Jüdinnen und Juden in Frankreich.
Und da die beiden eben diese Lebensgeschichte haben und alle Verdienste, die sie haben, habe ich gedacht, du darfst es dir nicht so einfach machen, sondern ich wollte es verstehen. Und ohne dass ich die Schlussfolgerungen der beiden teile, hoffe ich oder glaube ich, dass ich es besser verstanden habe, und das wollte ich dann so aufschreiben.
Auch die Zeitjournalistin Tanja Stelzer wurde ausgezeichnet für einen Beitrag über einen ehemaligen Resistancekämpfer, der dabei war, als der französische Widerstand 1944 im Örtchen Meymac knapp 50 deutsche Kriegsgefangene tötete. Das Recherchenetzwerk Bellingcat erhielt einen Spezialpreis.
In Paris ist gestern Abend der deutsch-französische Journalistenpreis in insgesamt 5 Kategorien vergeben worden. Caroline Düller hat uns erzählt, an wen die Preise gingen. Außerdem hat der deutsche Regisseur Wim Wenders den großen deutsch-französischen Medienpreis für sein Lebenswerk bekommen. Das ist wirklich so eine Sache, die schiebt man ja immer mal wieder vor sich her, ne? Also nochmal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Das, was man schon weiß, nochmal auffrischen. Vielleicht sind Sie auch schon mal in eine Situation gekommen, wo jemand um Sie herum plötzlich medizinische Hilfe brauchte und Sie Ersthelfer werden mussten. Das ist ein ganz schöner Schock. Besser ist, wenn man dann weiß, was zu tun ist. Und deswegen gibt es im Saarland die ganze Woche über Reanimationstraining für Laien. Auch im Caritas-Klinikum auf dem Saarbrücker Rastpol. SR3-Reporter Markus Persson war dort, hat beim Training nicht nur zugeschaut in der Woche der Wiederbelebung, sondern auch mitgemacht.
Simuliert wird eine Situation, in die eigentlich niemand geraten möchte, die aber jedem passieren kann. Und zwar überall, sagt Chefanästhesist Andreas Sielenkamp.
Ja, das kann einfach zu Hause sein, in einer ganz normalen Alltagssituation, im Garten, bei der Gartenarbeit. Aber genauso gut kann einem das natürlich unterkommen, wenn man einkaufen geht, wenn man im Supermarkt ist. Also das ist in jeder Situation vorstellbar. Und man weiß nie, wann es passiert.
Eine Person erleidet einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Zusammenbruch, die Atmung setzt aus, das Herz hört auf zu schlagen. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt. Doch wie ging das nochmal mit der Herzdruckmassage?
Fußballen, untere Drittel, Handballen drauf. Wichtig ist, dass der Handballen drauf ist.
Ist auch egal, ob Mädchen oder Mann.
Das ist egal. Und dann einfach, solange du alleine bist, komplett durch. Komplett durch. Genau. So, und dann in einer Frequenz von 100 bis 120 Mal in der Minute.
Genau das erklären die Notfallsanitäter und Ärztinnen allen Interessierten, die ihr Wissen um Erste Hilfe und eben auch Reanimation auffrischen möchten. Und vor allem versuchen sie, den Menschen die Scheu vorm Helfen zu nehmen.
Natürlich ist es so, dass bei der Thoraxkompression auch Rippe breche und so weiter und so fort. Aber derjenige ist tot. Das einzige Gute, was man machen kann, ist Notruf absetzen und quasi mit der Herzdruckmassage beginnen.
Sagt Notfallsanitäter Christian Wickert. Mit das größte Problem, betont er, sei, dass die Leute in solchen Situationen zwar dabei stehen, aber nicht aktiv werden. Deshalb auf die Leute zugehen.
Man müsse auch so ein bisschen die Bereitschaft dann signalisieren, denjenigen anzuleiten, weil die Hemmung ist nach wie vor relativ groß, dass die Leute irgendwie was falsch machen. Und das Einzige, was man halt falsch machen kann, ist, indem man nichts macht.
Der Zuspruch, sich mal an den Dummies auszuprobieren, ist an diesem Nachmittag recht hoch. Aber häufig auch erst dann, wenn die Mediziner die Menschen direkt angesprochen haben, mitzumachen. Die Leute sind ehrlich.
Anstrengend.
Hätten Sie sich das so anstrengend vorgestellt?
Nee. Aber es ist auch schon ewig her, beim Führerschein. Über 30 Jahre her.
Jeder sollte das mal machen. Das vergisst man ja irgendwann. Das ist ja menschlich.
Ist anstrengend, ja, ist anstrengend, sehr anstrengend. Aber ich war froh jetzt, bin froh, dass ich es gemacht habe.
Und genau darum geht es bei der Woche der Wiederbelebung, betont Arzt Siedelkämper.
Wenn man das ein, zweimal macht, man verliert die Scheu davor, wie Sie selber eben gemerkt haben. Und dann traut man sich auch in der entscheidenden Situation, das selbst zu machen. Deswegen ist das Trainieren so wichtig.
Die Woche der Wiederbelebung hier bei uns im Saarland, wenn Sie ja Wiederbelebung und Erste-Hilfe-Skills nochmal wieder auffrischen wollen, dann können Sie das gerne machen. An vielen Orten hier im Saarland, wie zum Beispiel am Caritas-Klinikum in Saarbrücken. Und ich habe mal irgendwann diese Eselsbrücke bekommen, wenn man nicht weiß, in welchem Rhythmus man eine Herzdruckmassage machen soll. Dann geht es am besten mit den Bee Gees und Staying Alive in dem Rhythmus. Ich weiß noch, früher waren die so richtig peinlich, diese Dinger. Ich spreche von Klapprädern. Man sieht irgendwie drauf aus wie ein Erwachsener auf einem Kinderfahrrad, vor allem auch, weil die Reifen so klein sind. Heute sind die Klappräder, vor allem die aus den 70ern und 80ern, wieder Kult. Im Netz muss man teilweise dafür ein Heidengeld hinlegen. SR3-Reporter Max Zettler hat sich mit Besitzern und Fahrradverkäufern unterhalten und gefragt, woran das liegt.
Man klappt also im Prinzip den Gepäckträger und das Hinterrad rum.
Einmal am Scharnier dort gedreht, eine Schraube da gelockert und schon schrumpft das Fahrrad zusammen. Um sein Faltrad zusammenzuklappen, braucht Peter Dörrenbecher nicht mal eine Minute.
Und das Pedal eingeklappt und das war's schon. Fertig.
Das ist wie so ein Päckchen.
Ja, genau. Wie ein Koffer etwa.
Die Falträder haben er und seine Frau Heidrun sich 2021 zugelegt. Während der Corona-Pandemie waren sowieso kaum Ausflüge mit dem Auto möglich. So routiniert wie heute waren die beiden damals noch nicht.
Wir bekamen die geschickt, die Räder. Es war also niemand da, der uns das jetzt direkt gezeigt hätte. Und dann haben wir auf YouTube geguckt, wie man so ein Ding überhaupt ausfällt, weil im Moment ging das gar nicht. Bis wir dann wussten, dass erst der Sattel, also die Reihenfolge, das Entscheidende ist, weil es sonst blockiert.
Der Carport der beiden steht inzwischen leer. Das Ehepaar ist nur noch mit den Rädern und den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Gerade in Saarbrücken, wo die beiden wohnen, ergänzt sich beides super, erzählt Heidrun.
Ich finde die einfach sehr klein und wendig. Und wenn es regnet, muss ich das Fahrrad auch nicht im Regen stehen lassen, sondern ich kann es einfach irgendwo mit reinnehmen. Auch in einem Restaurant, in einem Laden findet sich immer ein Plätzchen, wo ich das Fahrrad einfach kurz abstellen kann. Das finde ich einfach praktischer als diese großen Räder, die ich inzwischen schon so richtig als ja, so massiv und wie so alte Gäule empfinde.
Auf eine richtige Radtour, vielleicht auch durch den Wald, würden die beiden das Klapprad aber eher nicht mitnehmen. Dafür rüttelt es abseits vom Asphalt zu stark. Diese neue Nische bemerkt auch der Fahrradhandel. Bei WeCycle in St. Wendel gibt es inzwischen sogar eine Nachfrage für E-Klappräder, erzählt Filialleiter Marvin Glüters.
Genauso hat ja auch das Faltrad so einen Kultfaktor. Wenn man so Marken sieht wie Prompton oder auch Tern, die versuchen auch diesen Style noch mit reinzubringen. Ledergriffe oder ein passender Brooks-Sattel, das sind dann alles so Dinge, wo der Radfahrer, der das in den 80er Jahren vielleicht mal in der Garage stehen hatte, sagt, ja cool. Und das jetzt mit Motor, die ganzen Marken versuchen da auch wieder Emotionen zu wecken, ne?
Auch Glüters beobachtet, für Freizeitfahrer ist so ein Klapprad eher nichts. Für den Weg zur Arbeit schon eher. Vor allem, wenn man zwischendrin mit dem Zug unterwegs ist und dabei cooler aussehen will.
Klappräder sind wieder voll im Trend. Früher waren sie ja eher uncool, heute stylisch. Und vor allem, wie wir gehört haben, praktisch.